Herr Amoroso, Sie werden zu einem super schwierigen Pferd gerufen. Das Pferd schlägt aus, es ist nervös, es ist aggressiv. Und die Besitzerin oder der Besitzer versucht schon seit Jahren alles Mögliche.
Ja.
Was tun Sie? Wie fangen Sie an?
Bei allem, was wir sehen im Außen, also beißt das Pferd, schlägt das Pferd, haut das Pferd ab oder was auch immer, sind das nur Symptome. Also man kann keine Ursachen sehen. Und was ich mache, ich suche die Ursachen. Und sobald ich die Ursache gefunden habe, ist das relativ einfach auch zu lösen.
Wie geht das? Ich meine, die wüssten auch gerne die Ursache. Die versuchen schon seit Jahren.
Genau. Also Pferd und Mensch passt ja nicht so gut zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Und so wie wir Menschen in unserem System leben und die Welt durch unsere Brille betrachten und beurteilen, so ist es beim Pferd auch. Nur hat das Pferd eben eine andere Brille auf. Das ist ein Beutetier, ein Fluchttier.
Und wir sind Jäger.
Wir sind Räuber, genau, rein biologisch. Charles Darwin hat das schon identifiziert anhand unseres Verhaltens. Und so funktioniert ein Pferd eben ganz anders. Und dann schaue ich mir das Pferd an. Was macht das Pferd? Was macht das Pferd, wenn es alleine ist? Was macht das Pferd im Zusammensein mit seinem Besitzer? Und dann beginne ich mit dem Pferd zu arbeiten. Und das ist der Beginn der Heilung sozusagen, wenn man das so nennen mag.
Also was man in den Videos im Internet sehen kann, ja, ist, dass die Pferde sehr schnell auf sie reagieren. Also es scheint ihrer Autorität überhaupt keinen Abbruch zu tun, dass sie im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und die Pferde werden bei ihnen sehr schnell ruhig.
Ja.
Womit hat das jetzt zu tun? Der Besitzer kriegt das ja offenbar nicht hin.
Genau, das ist auch relativ einfach erklärt. Das hat gar nichts mit mir als Person selbst zu tun. Es hat ja immer einen Grund, warum am Ende einer bestimmten Entwicklung oder eines Prozesses plötzlich das Pferd steigt, beißt oder reißt sich permanent los. Das ist ja immer das Ende eines Prozesses, der im Zusammenhang mit dem Pferd und seinem Besitzer irgendwann mal begonnen hat. Und der Besitzer, ohne das zu wissen, hat in dieser Zeit alles dafür getan, damit dieser Prozess am Leben bleibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass in der Natur es nicht auf körperliche Stärke ankommt. Also bei Pferden ganz besonders nicht, sondern nur auf innere Stärke, innere Kraft. Das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. So ist zum Beispiel möglich, dass sehr kleine Pferde auch sehr große Pferde dominieren in der Natur. Das ist vollkommen normal. Deshalb ist es für mich relativ einfach, meine, wenn man will, Autorität im Ring, also in dieser Rundhalle mit dem Pferd zu behaupten, sozusagen. Aber darum geht es gar nicht in erster Linie, beziehungsweise geht es immer darum, innere Kraft und innere Ruhe. Deshalb werden die Pferde so ruhig gleichermaßen zu etablieren. Und dass die Pferde so ruhig werden, ist auch einfach erklärt. Das ist eine zwangsläufige Folge. Man nennt es in der Psychologie rückbezügliche Wechselwirkung. Das heißt, wenn man in einem Raum ist mit mehreren Menschen, so interagieren die miteinander völlig unbewusst. Wenn da einer dabei ist, der schlechte Laune hat, so nehmen das die anderen relativ schnell wahr. Und Pferde sind da Spezialisten drin. Und deshalb werden die ruhig.
Die sind Spezialisten, weil sie als Beutetiere so unglaublich genau aufpassen müssen, was um sie herum passiert.
Genau.
Und das heißt, wenn da jemand ist, der unter großem inneren Stress steht, überträgt sich das sofort aufs Pferd.
Genau, das geht im Grunde wie eine Lunte, die man zündet, geht das los. Pferde sind, wie Sie schon gesagt haben, extrem gut darin, eben mit dem Fokus zu kommunizieren, das heißt zu erkennen, ob irgendwas in der Luft liegt.
Jetzt haben Sie gesagt, entscheidend ist die innere Ruhe. Und dann ist mir schon ein völliges Rätsel, wo kriegt jemand, der keine innere Ruhe hat und sie seit Jahren nicht hat und deswegen ist sein Pferd krank, innere Ruhe her? Da kommt Timo Amoroso und sagt, ihnen fehlt die innere Ruhe. Dann sagt er, ja, schön. Und jetzt?
Genau. Das ist der schwierigste Teil an der Sache. Die Arbeit im Grunde an sich selbst. Wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel nicht so sehr über diese innere Kraft oder innere Ruhe verfügt, so kann man daran arbeiten. Also es ist reproduzierbar. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern das ist reproduzierbar. Und Persönlichkeit, innere Kraft, innere Ruhe ist so ähnlich wie ein Muskel. Ein Muskel wird dann stärker, wenn er beansprucht wird und nicht, wenn er sich ausruht. Und so ist es mit der Persönlichkeit, mit der inneren Kraft, mit der inneren Ruhe eben auch. Sobald die anfangen, mit ihrem Pferd zu arbeiten, frei zu arbeiten, sich auf diese Herdendynamik einzulassen, ist das am Anfang bleischwer für die. weil die jetzt zum einen nie gemacht haben.
Für die Besitzer.
Genau, für die Besitzer bleischwer. Aber wenn die durchschalten, und das sind nur ein paar Wochen, wo das wirklich bitter ist, und dann merken die plötzlich, merkt man auch von außen, wie die sich verändern, diese Menschen. Die werden ruhiger, die werden stärker, werden ausdrucksstärker. Wir haben ganz, ganz viele Berichte von Kunden, die sich komplett verändern. Aber man muss einmal loslaufen.
Das heißt, der Besitzer muss sozusagen sich in einen bestimmten Zustand versetzen, damit er ein glaubwürdiges Alpha-Tier ist. Also er muss ja quasi der Herdenführer für das Pferd sein.
Genau.
Und er muss dem Pferd die Ruhe geben, ich bin hier ein starkes Alpha-Tier und du kannst dich auf mich verlassen und deswegen hörst du auch auf das, was ich dir sage.
Genau, stark vereinfacht ausgedrückt ist das so, wobei man dazu sagen muss, wenn es um die Hierarchie in der Herde geht oder um die Unterordnung des Pferdes, hat es nichts damit zu tun, das Pferd mit Kraft oder Gewalt oder mit Angst oder mit Zwang zu unterdrücken, sondern es geht darum, durch Kompetenz eben zu führen. Und die Führungskompetenz wird dadurch ausgedrückt, dass der Führende immer Tempo und Richtung bestimmt. Und das machen wir mit den Besitzern. Die beginnen nach und nach immer mehr das Tempo und die Richtung des Pferdes zu bestimmen, eben in dieser Rundhalle. Und so lernt das Pferd, sich nach und nach unterzuordnen. Vollkommen zwangfrei, das ist ganz normale Herdendynamik. Und dadurch, und das ist am Anfang sehr schwer für die Besitzer, Tempo und Richtung zu bestimmen des Pferdes, kommt da so ein Drive rein und die werden innerlich immer stärker. Und ruhiger werden die dadurch, wenn sie verstehen, was da passiert. Wenn die verstehen, dass ihr Pferd keine wilde Bestie ist, sondern das nur tut, weil bestimmte Dinge eben Prozesse begonnen haben. Und wenn die verstehen, dass ihr Pferd eigentlich kein Kämpfer ist, sondern ein Fluchttier und das nur tut, weil es Angst hat beispielsweise, entsteht ein komplett anderes Bild. Und das ist sowas, wo die Besitzer beginnen, ruhiger zu werden.
Nun arbeiten Sie ja zunehmend auch mit Menschen, die überhaupt nicht reiten. Also ich habe Ihrem Buch entnommen, dass Sie zum Beispiel Führungspersonal von Firmen trainieren.
Genau, ja.
Und da machen Sie die Erfahrung, dass jemand, vielleicht erzählen Sie die Geschichte selber, jemand, genau, der eigentlich anleitet.
Genau, also wir trainieren auch Firmen, Vorstände und so weiter, weil die Herdendynamik bei Pferden ist die gleiche von der Dynamik her betrachtet wie bei uns Menschen, also wie in Unternehmen beispielsweise, ist die gleiche Dynamik. Da gibt es auch ähnliche Schlüsselrollen. Und bei uns Menschen ist es ja so, wir sind ja sehr stark auf verbale Sprache ausgerichtet. Das heißt, wenn es mir jetzt schlecht geht und Sie fragen mich, wie geht's Ihnen, würde ich sagen, mir geht's gut. Sie glauben das erstmal. Und bei einem Pferd ist das anders. Man kann noch so sehr versuchen, seine Angst zu verstecken. Das Pferd erkennt es, weil der Körper drückt es immer aus nach außen. Und Pferde nehmen das wahr.
Das heißt, es kann jemand eine erfolgreiche Führungskraft in einer Firma sein und trotzdem von einem Pferd überhaupt nicht anerkannt werden?
Das, genau, ist sogar sehr weit verbreitet. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, wenn diese Führungskräfte, die so sehr stark aufs Verbale aus sind, dann bei einem Pferd merken, bei einem scheinbar so dummen Tier, merken, dass sie mit den Füßen auf den Boden kommen und das Pferd sich nicht beeindrucken lässt von ihrem Anzug oder von ihrer, keine Ahnung, Allianzvorstand oder was auch immer, genau. Die werden wirklich auf den Boden geholt. Die werden zuerst wütend, dann verzweifeln die und dann fangen die langsam an zu begreifen, was da passiert und fangen an, so in ihrem Kern sich zu verändern. Und das merken die in ihrem Unternehmen. Haben wir auch ganz, ganz viele tolle Berichte.
Also Sie haben wirklich den Fall gehabt, da steht dann einer und soll jetzt das Pferd dazu bringen, im Kreis zu gehen. Und
genau.
Sie haben ihm auch gesagt,
wie das geht, Mechanismus her, und es ist nichts passiert.
Der sagt hopp und häpp und es fährt.
Und passiert 0, nix. Und das war ein
steht
Mensch.
Steht da und guckt ihn an.
Genau, und interessiert sich auch gar nicht. Und das ist ein Mensch, war, glaube ich, Motivationscoach oder sowas. Und der ist aufgeschlagen, ja.
Und aufgeschlagen heißt, er war total geschockt.
Der war geschockt, genau, weil er zum ersten Mal mit seinen verbalen Mechanismen nicht mehr weitergekommen ist, genau. Und mit dem sind wir dann gemeinsam so Stück für Stück da durch. Und am Ende wurde ihm vieles klarer.
Was?
Worauf es tatsächlich ankommt.
Worauf?
Innere Kraft und Ruhe.
Das heißt, der Mann verstand eigentlich gut zu blenden. Also ja, der konnte Leute einschüchtern, der konnte Eindruck machen. Der
ja,
konnte
so will ich es gar nicht mal sagen. Also der hat es gar nicht böse gemeint, sondern das ist so, war sein Mechanismus. Er ging davon aus, dass das so gehört eben. Und als er dann bei uns oder bei mir mit einem meiner Pferde merkte, wie schnell er doch an Grenzen kommt, der ist ja noch nicht mal losgelaufen und es ging schon nicht mehr weiter, brachte ihn dann schon zum Nachdenken.
Und hat ihn wirklich weitergebracht?
Also wir haben dann, ich glaube, noch mal telefoniert danach, so ein halbes Jahr später. Der hatte so ein paar Probleme mit Sohn oder Tochter, was es war, und brachte ihn deutlich voran. Ja, was so das Management mit pubertierenden Kind so brachte, genau. Wir haben auch ganz viele Beispiele von Pferdebesitzern, die so stark eingeschüchtert sind. Da gibt es eine schöne Geschichte, wenn ich die noch erzählen darf. Mutter von zwei Jungs, und bei denen zu Hause gibt es einen Lieblingssessel, direkt vom Fernsehen. Und das Prozedere ist seit Jahren immer gleich. Die Mama sitzt da drin, der eine, ich glaube der älteste Sohn, kommt, die Mama steht auf und räumt den Sessel für ihren Sohn. Immer das gleiche Prozedere. Wie selbstverständlich. Und die hat ganz schwer angefangen. Die hat ein ganz, ganz schwieriges Pferd gehabt. Da gibt es auch ganz viele Bilder. Das ist gestiegen, hat die immer abgeworfen. Wir haben dann auch Anfang 16 begonnen, zusammen zu arbeiten. Und ich glaube, Mitte, Ende 16 schrieb sie uns und sagte, Timo, heute ist was Seltsames passiert. Sie saß wieder abends auf ihrem Thron sozusagen. Der Sohn kommt rein. Normalerweise wäre das Prozedere gewesen, sie steht wieder auf, kommt rein, schaut sie an und geht wieder weg. Und einen Tag später fragte sie ihren Sohn, warum er denn sich nicht gesetzt hat. Und da sagte er zu ihr, Mama, du hast so felsenfest und stabil da drin gesessen, ich habe mich gar nicht getraut, dich darunter zu scheuchen sozusagen. Das sind so einer von vielen Berichten. Obwohl das gar nicht unsere Absicht war.
Das heißt, die Frau musste erstmal gegenüber ihrem Pferd lernen, überhaupt die Führung zu übernehmen. Und dann, indem sie diese Führung übernahm, ich nehme an, die hatte so einen Schmusekurs, also das Pferd hatte viel zu viel Spielraum irgendwie, hat sie sich so weiterentwickelt, dass sie auch Autorität in ihrer Familie, und zwar eine gute, natürliche Autorität, gewann.
Genau, ganz genau. Also diese innere Kraft eben, ohne aggressiv zu sein, das ist ja auch so ein Trugschuss. Man denkt ja immer, aggressiv ist ein Zeugnis von Kraft, aber das Gegenteil ist der Fall. Genau, und das hat sich entwickelt, ja, sehr gut sogar. Und das ist kein Einzelfall, sondern das ist immer so. Weil meiner Meinung nach, und so war das in meinem Leben, ist Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit beispielsweise, immer eine Folge von Beanspruchung. Also je mehr man beansprucht wird im Leben oder je mehr Herausforderungen man überwindet, egal ob man die gewinnt oder verliert, aber auf jeden Fall durchsteht, desto stärker wird der Charakter meiner Meinung nach. Das ist wie ein Muskel. Der wird stark vom Beanspruchen, nicht vom Ausruhen.
Wenn man nicht gebrochen wird.
Genau, wenn man nicht gebrochen wird, ganz genau.
Damit sind wir bei Ihrer Geschichte.
Ja.
Sie waren ja ein junger, aufstrebender, hoffnungsvoller Springreiter und trainierten schon mit 16 mit Olympia-Anwärtern. Und
genau, ja.
Dann passierte der Moped-Unfall und seitdem sind Sie im Rollstuhl.
Genau.
Und ich meine, das war ja wahrscheinlich in dem Moment erstmal für alle und ich weiß nicht, ob auch aus Ihrer Sicht, das totale Ende der Reiterei, Rollstuhl und Reiten.
Ja, das Ende der Reiterei, das war noch gar nicht so präsent damals. Also das war ja so, ich bin mit der Vespa gefahren, eben diese eine Runde mit dem Mädel. Dem Mädel ist zum Glück nichts passiert und bin dann ziemlich schnell in eine Kurve und so auf eine Hauswand zugerast und über die Straße gerutscht. Und auf dem Boden liegen noch, ich war bei vollem Bewusstsein, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Zunächst dachte ich, weil mir das Blut aus dem Mund lief, ich würde sterben. Und das war ein sehr, sehr bleierner Moment. Und so nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich dann realisiert, dass ich zum Glück am Leben bleibe. Und ich dachte zuerst, mir ist die untere Körperhälfte abgerissen. Also so ab Brustbein abwärts ist das abgerissen, weil ich schon nichts mehr gemerkt habe. Und habe so mit letzter Kraft meinen Kopf gehoben und habe gesehen, es ist noch alles dran. Ich wusste das, ich sitze für immer im Rolli. Und das ist schon sehr verzweifelt. Also die Verzweiflung ist groß. Man möchte weg, man möchte aufstehen, man möchte fliehen. Man möchte die Zeit zurückdrehen, das wollte ich immer. Aber man ist dem ausgeliefert sozusagen. Also man muss sich dieser gesamten Härte dieses Moments eben stellen. Und da war die größte Angst, dass meine Eltern mein Springpferd verkaufen. da ging es noch gar nicht ums Reiten, aber ich wollte, dass der da bleibt. Und das, obwohl der noch 10 Minuten vorher für mich eher so ein, ja, ich will nicht sagen belastendes Anhängsel war, aber so mit 16 ist der Unfall passiert. Man fährt Vespa, man probiert die Mädels aus, man geht am Samstag in die Disco. Da hast du sonntags morgens um 6 keine Lust aufzustehen, um aufs Turnier zu fahren. War so eine Pflichterfüllung. Und da, ab diesem Zeitpunkt auf der Straße liegend, rückte der in mein Zentrum.
Und es war sozusagen die Stunde der Wahrheit und der ganze Schnickschnack ihres Lebens flog weg. Und was klar wurde, ist, was eigentlich ihr Zentrum ist.
Genau,
was und geblieben war das Pferd.
Genau, er besonders, Pascal, und meine Pferde immer noch, auch heute noch. Das ist mein Zentrum und der Kern meiner Kraft. Ja.
Das wurde Ihnen da schon klar?
Dass ich Pferdemann werden will?
Ja.
Oder werde? Nee, überhaupt nicht. Es war nie mein Ziel. Ich wollte nie Pferdemann werden. Ich wollte nie Pferdetrainer werden. Oder wollte auch keine Firmenvorstände trainieren. Nie. Jetzt bin ich's, ja. Ist so passiert.
Ja, und der Prozess, der war ja unglaublich schmerzhaft und krisenreich. Also Sie haben sich dann aufgerappelt und haben eigentlich relativ bald gesagt, Sie wollen wieder reiten.
Genau. Die Lähmung beginnt ja etwa ab Brustbein. Und die Ärzte haben damals gesagt, dass mit dem Reiten wahrscheinlich wird das nichts mehr, weil die Lähmung einfach zu hoch ist und es auch einfach zu gefährlich ist, wenn ich stürze und die Muskulatur kann das dann nicht mehr stabilisieren und. Da habe ich gleich gesagt, ihr braucht nicht anzufangen mit sonst irgendeinem was. Ich werde mich da wieder draufsetzen. Ist mir egal wie, ob ihr mir helft oder nicht, das ist mir alles egal, aber ich werde den Weg zurückfinden, irgendwie.
Wann hat man Sie wieder auf ein Pferd gesetzt?
Der Unfall ist passiert am 19.05.95.
Da waren Sie 16.
War ich 16. Etwa Oktober 95, also rund 4-5 Monate nach dem Unfall, habe ich wieder auf dem Pferd gesessen, ja.
Also die haben Sie draufgehoben?
Genau.
Und wie geht das jetzt? Also wie reitet man, wenn man im unteren Bereich kein Gefühl hat? Wie machen Sie das?
Dazu muss man wiederum wissen, wie das Reiten aus bewegungsdynamischer Sicht funktioniert. Also das Reiten, so wie wir das heute kennen, ist jetzt egal, ob Englisch, Western, Klassisch. Alles basiert in irgendeiner Art und Weise auf der Reiterei des Militärs, der alten Ritter, der alten Römer, Genghis Khan und was weiß ich. Darauf basiert es. Und damals ging es nur darum, einen, würde man sagen, fahrbaren Untersatz zu haben, um in den Krieg reiten zu können. Und das geht bei einem Pferd als Fluchttier eben nur so, das durch Schmerz zu kontrollieren. Nichts anderes tut man mit Gebiss und Spor. Im weit umrissenen Grundsatz, man kann ein Fluchttier eben nur so kontrollieren.
Es ist eine reine Zweckbeziehung. Also
ganz genau.
Das Pferd ist ein Instrument, hat zu funktionieren und kriegt mit leichten oder auch starken Schmerzdosierungen vermittelt, das
genau,
läuft und das läuft nicht.
Nach vorwärts, nach rückwärts sozusagen. Das hat sich so entwickelt. Das Pferd hat da keinen Schmerzlaut. Und das hat man übernommen. Man weiß gar nicht mehr heute, warum man so viele Dinge tut, die man tut. Die haben aber den Ursprung des Militärs. Wenn man das Ganze aus bewegungsdynamischer Sicht betrachtet, funktioniert das Reiten ganz anders. Nämlich ohne Bein und ohne Hände. Der Verbindungspunkt zwischen Pferd und Reiter ist das Becken. Und wenn das Becken geschmeidig ist in der Bewegung mit dem Pferd, kann das Pferd nach vorwärts laufen. Wenn ich tief ausatme und den Rest meiner Bauchmuskeln anspanne, und das ist ganz, ganz minimal, so wird die Bewegung meines Beckens zäher, also wird gehemmt. Und das Pferd merkt das. Das Pferd reagiert darauf. Das ist auch immer eine Frage von, wie ist die Basis geschaffen, der Beziehung. Und so kann ich reiten.
Also die Voraussetzung bei Ihnen ist eigentlich, dass die Beziehung zum Pferd total intakt ist. Dass so eine Sensibilität zwischen Ihnen und dem Pferd existiert, dass das Pferd ganz, ganz fein reagiert und ja, dass sozusagen die Kommunikation wirklich störungsfrei ist.
Ganz genau. Es ist wie bei allem, die Basis muss stimmen. Und das ist jetzt egal, ob man das als Freizeitreiter betrachtet oder als Sportreiter. Wir haben ganz viele Turnierpferde, die wir auch betreuen. Der Kern ist immer die gute Beziehung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Springpferd habe und ich sprügel das immer über den Sprung, so wird das Pferd das, was es tut, nur aus Angst tun. Wenn ich hingegen einen super Draht habe zu meinem Springpferd und eine gute Beziehung pflege, wird das Pferd das mit mehr Biss und Überzeugungskraft tun und ist dazu in der Lage, mehr Potenzial von sich zu entfalten. Deshalb ist es ja so, dass die Pferde, die wir betreuen, ohne jetzt hochnäsig sein zu wollen, immer extrem weit vorne platziert sind, weil die anderen um Welten dominieren können, weil diese Beziehung der Kern ist. Das haben viele nicht verstanden, aber es ist tatsächlich so.
Gehen wir mal weiter in Ihre Geschichte. Man hat Sie draufgesetzt, aber inzwischen haben Sie ja angefangen, selber aufs Pferd zu kommen, als Rollstuhlfahrer auf hohe Pferde zu kommen und auch alleine runterzukommen. Wie geht das?
Also runter geht ja immer einfach, das ist wie im normalen Leben. Hoch, genau, ging bei den großen Pferden auch einfacher als jetzt bei Paolo, der relativ klein ist mit 1,40. Bei Paolo ist es so, ich sage dem ein Wort, ich sage dem Calma, das ist italienisch, heißt ruhig. Ich könnte auch Bahnhof sagen, aber Calma hört sich einfach schöner an, ist melodischer. Und dann legt er sich hin. Und dann kann ich mich draufsetzen und er geht mit mir hoch. Das Besondere ist, dass er es ohne Zwang gelernt hat. Und so hat er sich dann nach 2 Jahren das erste Mal hingelegt und es dauerte nochmals 2 Jahre, bis er liegen geblieben ist und mich hat aufsitzen lassen. Er war aber immer frei. Ich habe ihn nie zu was gezwungen, sondern habe ihm immer Freiraum gelassen, habe das Stück für Stück gemacht. Das Problem, wenn man das unter Zwang tut, kann das gefährlich sein, weil man im Grunde so ein bisschen auf einer Dynamitstange sitzt, bei der die Lunte schon weit abgeraucht ist. Wenn das aber passt und die Beziehung stimmt, weiß ich, wenn er es hinlegt, mich aufsitzen lässt, wird er mich auch nicht abwerfen. Hingegen, wenn ich ihn runterzwinge, ist das immer so, dass ich auf einem Pulverfass sitze.
Also im Gegenteil, ist bei Ihrem Pferd, schreiben Sie an einer Stelle auch so, dass es sehr darauf achtet, ob alles stabil ist. Und wenn Sie gerade mal irgendwie wackeln,
genau,
dann gleicht das Pferd das aus.
Genau, ich bin ja relativ groß und wenn ich ins Wanken komme, nach rechts zum Beispiel, dann setzt er sein Hinterbein mehr nach innen, also nach rechts, um das eben abzufangen. Und das völlig aus sich selbst heraus. Das heißt, das hat ihm nie jemand beigebracht. Das ist die zwingende Konsequenz von einem guten Draht zueinander, von einer guten Beziehung.
Das sind alles Erkenntnisse, für die Sie ja Jahrzehnte gebraucht haben. Mit 16 war der erste Unfall und Sie werden dieses Jahr 40 oder sind schon 40 geworden?
Nee, ich werde.
Sie hatten einen zweiten schweren Zusammenbruch. Ich weiß nicht, war das auch ein Unfall? Ja, 1999, da waren Sie also 21.
Genau, das war ein Unfall. Ich bin 99 vom Pferd gestürzt, habe mich vorbereitet für die Paralympics 2000. Viel trainiert, viel geritten auch oder relativ viel geritten und bin dann vom Pferd gestürzt, war ganz lapidar. Wollte ins Krankenhaus, um nach dem Rücken schauen zu lassen und dann kam so eins aufs andere, Gehirnerschütterung, Beruhigungsmittel vom Notarzt und die Folge war eben 10 Tage Koma mit Atemstillstand, 2 Herzstillstände.
Also richtig in Lebensgefahr, da waren Sie schon halb drüben sozusagen.
Noch einen Schritt und dann wäre es soweit gewesen. Ja, das war ein Abriss, ja, absolut ein Abriss. Also der erste Unfall war natürlich hart, hatte auch Konsequenzen bis heute sozusagen. Aber was der erste nicht geschafft hat, war mich in die Knie zu zwingen. Das hat aber der zweite mit wehenden Fahnen geschafft. Also der hat mich zu Boden gepresst.
Aber wenn man Ihr Buch liest, hat man auch das Gefühl, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, das musste sein. Also es liest sich so ein bisschen so, als seien Sie auch damals auf einem komplett falschen Trip gewesen. So wie Sie ja eigentlich mit 16 rückblickend Schuldgefühle hatten gegenüber dem Pferd, das Sie schlecht behandelt hatten, so war eigentlich mit 21, ja, Sie waren eigentlich immer noch auf einem komischen Trip, oder? Wie würden Sie dies beschreiben, was da los war?
Genau, ich dachte, ich hätte einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich habe die Pferde dann, war ganz nett zu meinem Pferd. Also die Zeit des harten Springreiters war vorbei. Aber ich war damit beschäftigt, permanent den Rollstuhl zu kompensieren. Und ich war permanent damit beschäftigt, jeden Tag aufs Neue die Zeit zurückzudrehen. Weil wenn ich auf meinem alten Springpferd gesessen habe, war die Zeit zurückgedreht. Das war so die Zeitreise zurück. Damals mit 20 hat man auch nicht gesehen, dass wenn ich auf ihm gesessen bin, ich bin Schritt, Trab, Galopp, fliegende Wechsel gemacht, über kleine Cavalettis gesprungen, das mit so einer hohen Lähmungshöhe, konnte man nicht sehen, dass ich gar nicht laufen kann. Und das war für mich immer, wenn ich da drauf saß, war alles wieder gut. Da war alles so wie früher. Und ich habe jeden Tag aufs Neue die Zeit zurückgedreht.
So ein bisschen wie so eine Droge.
Genau.
Ich meine, Unfälle passieren einem ja nicht so ganz zufällig in der Regel.
Genau.
War das dann auch, dass Sie einfach total übertrieben haben? Also, dass Sie einfach wie ein Irrer immer trainiert haben? Oder was war denn eigentlich los?
Die Triebfeder war die Kompensation und die war extrem aufwendig. Also, wie Sie es schon angesprochen haben, ich habe extrem viel trainiert. Also, um die Lähmungshöhe ab Brustbein, um da reiten zu können, muss die Restmuskulatur so stark sein, um das eben zu kompensieren. Das heißt, ich habe zweimal die Woche hart meine Kraft trainiert, also so, um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Ich habe auf der Flachbank 150 Kilo gedrückt mit 20, das zweimal die Woche. Habe dreimal die Woche geritten, habe noch zweimal die Woche das Pferd vom Boden trainiert, war noch mitten in der Lehre und nachts eben wenig geschlafen, 3 bis 4 Stunden, das über Monate. Aber ich habe mich frei gefühlt und dachte, es ist alles gut. Aber es war rückblickend betrachtet, und wenn man auch ganz ehrlich ist, der Aufwand nur, um diesen Rolli zu kompensieren.
Das heißt eigentlich, Ihr Grundsatz, dass es vor allen Dingen um eine Beziehung zum Pferd geht, also das, was Sie da taten, hatte ausschließlich mit Ihnen zu tun. Sie waren
genau.
Völlig krass egoistisch sozusagen.
Sozusagen, aber ohne dem Pferd jetzt irgendeinen Schaden zuzufügen oder dass das Pferd zu kurz kommt. Die Triebfeder war schon das eigene Ego, ganz klar. Ja. Das ist heute ganz anders.
Und diese nächste schwere Krise, die dann, also wie Sie sagen, eigentlich viel schwerer reingehauen hat, hat die jetzt da schon zu einem Umdenken geführt? Haben Sie diesen Zusammenhang selber gesehen und gedacht, das passiert mir nicht zufällig und jetzt muss ich hier mal richtig was ändern an meinem Denken? War das so?
Nee, es war nicht so. Also damals, es ist ja immer einfacher, die Schuld im Außen zu suchen. Ganz klar, es sind immer die anderen schuld, das Leben ist schuld, das Schicksal ist schuld, der Herrgott ist schuld oder wer auch immer. Und so war das damals auch. Ich habe das noch nicht, konnte das auch nicht erkennen, dazu war ich einfach zu nah dran. Und habe das auch nicht begriffen. Ich habe immer gesagt, Herrgott, warum lässt du mich 95 das überleben und wieder einen viel stärkeren Drang und Draht zurück zu Pascal finden? Und dann nimmst du mir das 4 Jahre später wieder. Ich habe das nicht kapiert. Und ich habe auch schon überhaupt nicht kapiert, dass das was mit mir zu tun hat. Ich war damals zu sehr damit belastet und beschäftigt, das zu verkraften, da rauszukommen. Also Depression und...
Sie sind dann richtig in tiefes Loch gefallen,
genau,
oder?
Also schön am Abgrund im Tal gesessen, ganz genau, ja. Keine Perspektive, wie es weitergeht oder dass das Ganze ein Ende nimmt oder keine Perspektive.
Sie waren damals dann schon von Beruf technischer Zeichner?
Genau, ich war technischer Zeichner, war, glaube, es war 2. Lehrjahr, habe das 2001 dann erfolgreich abgeschlossen. Von außen betrachtet war alles in Ordnung, aber von innen betrachtet war es eine Katastrophe. Und der 2. Unfall begann sich dann auch so Stück für Stück abzubauen. Das dauerte dann noch ein paar Jahre.
Es hat richtig lange gedauert.
Insgesamt 10 Jahre, ja, bis so die erste Kruste abgefallen war sozusagen.
Sie meinen 10 Jahre für den... psychischen Prozess oder 10 Jahre auch für den körperlichen Prozess, der Wiederheilung?
Genau, nee, vor allem für den psychischen Prozess. Dann kamen noch mal so ein paar Abstürze, die mich dann, ja, metaphorisch ausgedrückt, mir gegenübergestellt haben. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Timo, was willst du eigentlich? Und der Kern der Frage war im Grunde, will ich für mich selbst einstehen und mein Leben so leben, wie ich mir das vorstelle? Oder will ich weiterhin in diesem Joch sein, aus einem Beruf, der mir keinen Spaß macht, mit einem Kollegen, der mich 15 Jahre permanent belastet, manipuliert und fertig macht? Oder nehme ich jetzt das bisschen, was von mir noch übrig ist, an Kraft, zusammen und stehe für mich ein und zieh's jetzt durch und mach's jetzt einfach. Dann eben sich als Pferdemann selbstständig zu machen, das war ja dann im Grunde die praktische Konsequenz davon.
Das ist ein Punkt, der mir ein bisschen Rätsel aufgibt. Also Sie haben ja irgendwie doch relativ früh angefangen zu verstehen, wie so ein Pferd tickt und waren gegenüber dem Pferd ein ganz klares Alpha-Tier. Und wenn man sie erlebt, hat man auch das Gefühl, sie sind ein ganz klares Alpha-Tier. Jemand, der eine Situation dominiert, der sie in die Hand nimmt, der eine große Präsenz hat im Raum. Und diese Arbeitssituation, die erwähnen Sie in Ihrem Buch auch immer wieder, ja, mit einem Kollegen, der im Grunde ein kaputter Sadist ist.
Genau.
Also der sie jeden Tag fertig gemacht hat, jeden Tag erzählte, was sie alles falsch gemacht haben, der sie sogar zu Hause anrief, um sie mehr oder weniger zu tyrannisieren und unter Druck zu setzen.
Genau.
Also eigentlich ein kaputter Typ, würde ich sagen.
Genau.
Wie kann das angehen, dass sie einerseits schon in ihrem Pferdeleben, was für ihr Inneres so enorm bedeutsam war, ein ganz klarer Mensch sind und ein Alpha-Tier und in ihrem 8-Stunden-Tag mit diesen Menschen absolut am Ende der Hackordnung, absolut unterworfen jemanden, der die unmöglichsten, furchtbarsten Dinge mit ihnen tut. Wie geht das denn nebeneinander?
Wie geht das, ja? Jetzt frage ich mich heute auch, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, das war auch ein Prozess. Ich habe diese Arbeitsstelle angefangen 2001. Das war 2 Jahre nach dem zweiten Unfall. Und der zweite Unfall hat ja die Pferde und das Reiten eben die Quelle meiner Kraft versiegen lassen, sozusagen.
Für wie lange?
Für 10 Jahre im Grunde.
Haben Sie 10 Jahre nicht geritten?
Doch, aber immer mit Todesangst.
Oh Gott.
Genau, immer mit Todesangst auf dem Pferd. Und das war belastend und nagt natürlich enorm am Selbstbewusstsein auch. Und eben...
Da war richtig was zerstört.
Ja, ja. Und da habe ich eben in dieser Zeit dann eben den Job gewechselt. Ich war mit der Lehre fertig und habe da mich nie durchgesetzt oder habe auch nie Grenzen aufgezeigt, weil ich dachte am Anfang, naja, du ziehst es die paar Stunden durch, dann gehst du heim, ist gut. Habe dann aber gemerkt, und jetzt gibt es dann für Sie wahrscheinlich auch mehr Bild, wie dieser Mensch und dieses andere Leben, mein eigentliches Leben, immer mehr vergiftet. Wurde dann immer krank und hatte die Nierenvergiftung, 2012 und 2013 die Schwerblutvergiftung.
Wir sprechen gleich darüber weiter. Sie haben sich eine Musik gewünscht für dieses Gespräch, Timo Amoroso, und zwar von Bachmann Turner Overdrive.
Genau.
Das Stück You've Ain't Seen Nothing Yet. Warum dieses Stück? Was gefällt Ihnen daran?
Also würde ich mit Pferden nichts machen, wäre ich glaube ich ein Rocker. Also würde mir Spaß machen. Das finde ich sehr kraftvoll. Das gibt mir Kraft, wenn ich merke, mir geht die Kraft aus oder ich werde müde oder ich brauche noch ein bisschen Kraft und dann ist sowas, das gibt mir Schub.
Also ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand sind Sie immer noch, ne?
Ja, ja, ja klar.
You've Ain't Seen Nothing Yet war das von Bachmann Turner Overdrive und gewünscht hat sich diese Musik der Pferdetrainer und Pferdemediator Timo Amoroso. Sie hören den Talk auf NDR Info. Timo Amoroso, Sie haben im Grunde genommen nach dem zweiten Unfall, den Sie gehabt haben, 10 Jahre irgendwo unten im Loch verbracht. Oder ist das jetzt falsch ausgedrückt?
Nee, das ist richtig ausgedrückt. Es war Stillstand. Und das, obwohl ich dachte, ich racke mich ab und bin permanent dabei, irgendwie einen tonnenschweren Anker hinter mir herzuziehen. Aber alles, was ich getan hatte, war still zu stehen, ohne es zu merken.
Also das heißt, Sie haben auch falsch gedacht in der Zeit.
Ich dachte, ich denke richtig, aber ich habe falsch gedacht. Tatsächlich, bin so ein paar Irrtümern erlegen.
Was war das wichtigste falsche Denken, an das Sie sich erinnern?
Das wichtigste falsche Denken war, dass Erfolg genetisch bedingt ist und nur einer bestimmten Elite vorbehalten ist. Und das war ein großer Irrtum.
Das heißt, irgendwie hatten Sie innerlich kapituliert. Irgendwie haben Sie gedacht, Erfolg ist für die anderen. Ich bin hier der Loser, das hat das Leben mir gezeigt. Ich sage das jetzt mal so, wie es bei mir ankommt.
Genau.
Und wenn man sich mit dem Losersein abfindet, dann reproduziert man das ja auch pausenlos.
Genau, zum einen findet man überall Bestätigung. Zum anderen ist es natürlich sehr bequem zu sagen, ich bin der Behinde, ich sitze im Rolli, der Erfolg ist nichts für mich, weil ich eben im Rolli sitze und dachte, das wäre die Wahrheit. Und das ist aber nicht so. Bei Pferden weiß ich, wie ich zum Ziel komme und habe eine extrem hohe Trefferquote. Und bei Pferden weiß ich, dass alles, was im Universum eines Pferdes passiert, weit umrissene Folge von bestimmten kausalen Zusammenhängen ist. Und dachte nur immer, in meinem Leben ist es so, da hockt irgendwo einer oder eine mit einer Voodoo-Puppe und piesackt mich permanent. So sah es aus, von innen betrachtet. Und das war ein großer Irrtum. Erfolg ist nichts anderes als die zwingende Konsequenz von Durchhaltevermögen.
Das Leben mochte offenbar nicht, dass Sie so kapitulieren und Sie haben immer noch mehr einen Rand gekriegt. Also Sie haben noch weitere Unfälle gehabt. Wir gehen auf die jetzt vielleicht mal nicht im Einzelnen ein. Die Frage ist ja, was brachte eigentlich die Wende? Wo war der Punkt, dass plötzlich Timo Amoruso sagt, so geht's nicht weiter?
Einem Tiefpunkt, einem ganz, ganz tiefen Tiefpunkt, also im Kellergeschoss meines Lebens sozusagen. Und daher kommt auch der Titel des neuen Buches, Zum Aufgeben ist zu spät. Da gibt es eine Geschichte dazu. Und zwar, die Geschichte beginnt Anfang 2015.
Zu Anfang 2015 habe ich mir eine Stelle in Ihrem Buch markiert. Und das ist eine kleine Stelle.
Ja.
Wenn Sie die bitte einmal lesen würden.
Ja, natürlich, gerne. Als ich nach den 6 Wochen das erste Mal wieder in den Stall kam, begrüßte mich Paolo mit stark erweiterten Nüstern, Atemnot und permanentem Husten. So begann mein Jahr 2015. Keine Frau, kein Geld, ein Pferd mit wahrscheinlich chronischer Bronchitis, ein verfuschtes Leben durch und durch. Ich war 37 Jahre alt und hatte alles vergeigt. Es war an der Zeit aufzugeben.
Also das war wahrscheinlich dieser Punkt, wo Sie das Gefühl hatten?
Genau, das war der Punkt, an dem ich dachte, Timo, vielleicht ist das gar nicht so falsch, was dir die Menschen im Außen, auch meine Eltern oder Freunde, immer sagen. Sei zufrieden, dass du noch am Leben bist, sei zufrieden, dass du da bist und mach einfach deinen Job, es könnte schlimmer sein. Und war eben an dem Punkt vollkommen ausgebrannt und dachte wirklich, okay, ist an der Zeit, das eben aufzugeben.
Das mit den Pferden aufzugeben.
Mit den Pferden aufzugeben, keine Perspektive in dieser Richtung jemals erfolgreich zu sein. Vielleicht ist es Zeit, das sein zu lassen, nur noch so nebenher ein bisschen und eben ganz normal arbeiten zu gehen. Ich hatte nichts mehr. Mein Konto war überzogen bis zum Anschlag. Ich konnte noch, glaube ich, um 30 oder 50 Euro überziehen. War dann Ende, war 0, nichts mehr da. Ich war vollkommen ausgelutscht, war vollkommen ausgebrannt. Ich habe im Bett gelegen, völlig kraftlos, völlig am Ende. Hab dann gegoogelt und fand eine Mentaltrainerin, Renate Monheimius. Ich rief sie an, glaube ich sogar, hatte die gleich am Telefon und habe ihr dann alles erzählt und eben auch von meiner beruflichen Situation und eben von den Pferden. Und dass mein Wunsch aufkam über die Jahre, als Pferdemann durchzustarten. Und da fragte sie mich, Amoruso, wie lange machen Sie das denn schon mit Pferden? Sagte ich, ja, es sind jetzt rund 30 Jahre mit Pferden und 15 Jahre, an dem ich permanent dran bin, das vorzubereiten und irgendwie zu versuchen, die Selbstständigkeit aufzubauen. Und dann sagte sie zu mir, das hätte ich nicht erwartet, habe mich aber dran geklammert, mit fast schon ermahnender Stimme, Herr Amoruso, so wie ich das sehe, ist für Sie zum Aufgeben schon viel zu spät. Und das hat mich so sehr gefreut. Das war was ganz anderes, habe ich vorher nie gehört. Und daran habe ich mich geklammert. Das war Anfang 2015 und habe mich an diesen Satz geklammert. Ende 2015, gerade mal ein halbes Jahr später, wurde ich nach Brasilien eingeladen als einer der besten Pferdetrainer dieser Welt. Und vorher war beim HR im Sommer dann ein 18-Millionen-Beitrag, der durch die Decke schoss.
Also,
so schnell kann es gehen.
Da waren Sie bei der Hessenschau.
Genau.
Und diese 3 Minuten sind dann im Internet so oft angeklickt worden, dass insgesamt dieser Hessenschau-Beitrag auf 18 Millionen Zuschauer kam.
Genau.
Weltweit, und dazwischen ist eigentlich passiert, dass sich Ihr Denken geändert hat.
Genau, die Perspektive hat sich geändert. Ja. Ich habe zum ersten Mal diesen Satz gehört und dachte, okay, dann heißt es jetzt dranbleiben. Ich habe mich nur daran festgeklammert. Ich wusste nicht wie, aber ich musste auf jeden Fall dranbleiben.
Ja, und da war noch ein zweiter Mann, der sie dann gecoacht hat. Und der war, glaube ich, ganz wichtig, weil der Eindruck, wenn man ihr Buch liest, ist, der hat sie wirklich unglaublich konfrontiert. Also der hat im Grunde sie vom Kopf gehauen und gesagt, Phlegma, Bequemlichkeit, eingerichtet in der Situation, wie sie ist. Also krieg mal deinen Allerwertesten hoch, so ungefähr.
Genau, das ist Eike Rappmund. Mit dem habe ich Seitenblicke dann zum ersten Mal gemacht.
Und Seitenblicke ist ein Buch, das genau, ich auch geschrieben
habe. Genau, eins meiner Bücher. Das ist jetzt erscheint im April mit dem Rowohlt Verlag nochmal neu aufgelegt. Mit Eike eben. Und Eike ist Psychotherapeut und Prädikant. Also der hat die wissenschaftliche Perspektive als auch die spirituelle. Und ich sagte zu ihm, Eike, erklär mir mal eins. Als halber Pfarrer und Psycho-Onkel kennst du dich ja scheinbar aus. Irgendwo hockt eine meiner Verflossenen, die so eine Voodoo-Puppe, permanent mit Nadeln piesackt, dass bei mir nicht vorwärts geht. Und dann sagte er, Timo, völliger Quatsch, das liegt an dir. Da dachte ich noch, ja, der kann das ja sagen. Der ist selbstständig, sein eigener Chef, verdient seine Kohle, sitzt da nicht im Rolli, da sagt sich das leicht. Und ich, wie gesagt, hatte auch ganz viele Fraueneskapaden. Ich hatte Beziehungen, lange, kurze, noch und nöcher.
Also Sie haben sich eigentlich immer ununterbrochen irgendwas beweisen wollen, ne? Sie
haben ja, sich
mit dem Pferd beweisen wollen, ich bin der Größte, und mit den Frauen beweisen wollen,
scheinbar,
ich bin überhaupt
ja
der Superstar. Und
scheinbar, ja.
Und das ist das, wenn man sich so viel beweisen muss, ist dahinter ja irgendwas nicht in Ordnung, erfahrungsgemäß.
Genau, meistens füllt man ein Loch aus und eine Leere aus. Und war fest davon überzeugt, dass mein Schicksal scheiße ist, dass der Herrgott mich nicht leiden kann und dass alle Frauen, die ich hatte, bisher Biester waren. Und der sagte, nee, Timo, die einzige Konstante in diesem Ding bist du und es liegt an dir. Sagte ich, na hoppla. Und dann erklärte ich ihm das, wie ich mich so abquäle. Und dann sagte er, Timo, das andere ist, du bewegst dich gar nicht, du stehst still, du drehst dich nur um dich selbst. Und er hat gesagt, egal was du machst, egal ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, aber du musst in Bewegung kommen. Und das war ein entscheidender Satz. An dem habe ich mich genauso festgeklammert. Da habe ich gesagt, okay, Timo, wenn der recht hat, was sich mir perspektivisch gar nicht erschloss, aber wenn das so ist, dass ich stillstehe, dann lauf jetzt los.
Und was war das? Können Sie das mal konkret sagen?
Nee, überhaupt nicht. Ganz schwierig. Ich habe einfach versucht, andere Entscheidungen zu treffen. Er sagte mir auch, du triffst immer die gleichen Entscheidungen.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Beziehungen zum Beispiel mit Frauen. Ist so ein Drama. Ein merkwürdiges Merkmal ist das, dass die Beziehung immer ich beendete und dachte, aber immer die Frauen sind schuld. Und habe auch immer alles irgendwie immer dahin getrimmt, dass es genauso wurde, wie ich das vorher gesehen habe oder vorher gedacht habe. Und habe nicht gewusst, wie man andere Entscheidungen trifft, aber ich habe versucht, wenn ich mich für irgendwas entschieden habe, mal das Gegenteil einfach zu tun. Einfach was anders zu tun, egal was passiert, aber andere Entscheidungen zu treffen und in Bewegung zu kommen, irgendwie, ohne irgendeinen Überblick zu haben.
Also mit Ihrer jetzigen Partnerin Gloria, die Sie auch begleitet hat zu diesem Interview.
Genau.
Und den Beginn der Beziehung schildern Sie im Buch. Das deute ich jetzt mal, dass sozusagen völlig andere war, dass Sie unglaublich Geduld hatten. Mit sich, mit ihr, mit der Beziehung. Also der pausenlose Pusher, den Sie offenbar alle Jahre davor gegeben hatten, den haben Sie mal weggelassen.
Genau. Ich wollte wissen, was dahinter steckt, wenn so die, um jetzt das mit Gloria, um unsere Beziehungen zu beziehen, so diese ersten Schmetterlinge vorbei sind, was kommt da? Was ist das? Ist es das, was du immer gesucht hast? Die große Liebe, Familie und so weiter, aber nie hattest? Und bin dran geblieben, auch wenn es mich manchmal genervt hat. Oder umgekehrt genauso. Ich bin sicher kein einfacher Zeitgenosse und hab's durchgezogen, genau. Um zu finden, was dahinter steht. Und das war genau richtig.
Ja, aber was ich jetzt mich frage ist, um zu diesem Punkt zu kommen, wo Sie zu diesem Total-Turn bereit waren und den auch konnten, wo das sozusagen nicht mehr so eine Kopfidee war, sondern fundamental war, mussten Sie so weit unten sein. Sie mussten richtig weit unten sein, bis Sie kapieren konnten, dieser Weg geht nicht und ich muss irgendwie was anderes probieren. Die Überschrift für dieses andere Probieren, die für mich so rüberkommt, ist, Sie mussten anfangen, an sich zu glauben.
Ja, an mich zu glauben, zum ersten Mal, auch wenn das noch schwer war, gerade in Bezug auf diesen Kollegen, an mich zu glauben und aber auch den Fehler oder die Ursache nicht mehr im Außen zu suchen, sondern Herr über mein eigenes Leben zu werden.
Erkenne dich selbst.
So ist es.
Das ist das, was Sie schreiben.
Genau. Und die Kontrolle zu haben über sein Leben. Natürlich gibt es Schicksalsschläge und so weiter, hatte ich ja auch zu Genüge. Aber eben nicht abhängig zu sein von einem Gott oder von einem Schicksal.
Verantwortung zu übernehmen.
Verantwortung zu übernehmen.
Im Grunde genommen haben Sie zum ersten Mal dann angefangen, für Ihr Leben in einem umfassenden Sinne Verantwortung zu übernehmen. Und was ich nicht verstehe, wenn Sie dafür so eine lange Zeit und so viele schwere Krisen brauchten, wie sollen denn die Leute das so schnell lernen im Rahmen eines Coachings? Sie stehen vor Leuten, die nervöse Zappelige sind oder die immer mit allen sich gut verstehen wollen, die völlig konturlos sind. Oder jemand, der sie komplett zutextet und eigentlich seine eigene Wahrnehmung völlig blockiert hat. Also sie schildern da teilweise Menschen in ihrem Buch, wo ich dachte, oh Gott, wie soll das überhaupt gehen? Wie soll das gehen, ohne dass die diesen jahrzehntelangen Prozess durchlaufen müssen?
Ohne dass sie am Boden aufschlagen sozusagen. Also natürlich, wenn man es nicht versucht, weiß man es nicht, ist das eine. Und das andere ist, es gibt ja ganz viele Mentaltrainer und Motivationsmenschen. Und da gibt es so einen Satz, der ist mir damals auch sehr häufig begegnet, als ich so Auswege gesucht habe aus meinem Dilemma. Und einer dieser Sätze ist, wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. Von irgendeinem Ex-Banker, der ausgestiegen ist und jetzt im Motivations- oder Speaker-Bereich da groß Geld verdient. Das ist meines Erachtens nicht authentisch und deshalb wirkungslos. Wenn aber, so glaube ich oder hoffe ich, jemand wie ich, der ganz unten war, der mit nichts angefangen hat, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin ganz normal, wie jeder andere auch, und dann sagt hier, ich habe das, dies und zell und jenes überstanden und geschafft und ich bin davon überzeugt, dass du das eben auch kannst. Da hat es, glaube ich, eine andere Kraft, als wenn das jemand sagt, der schon oben sitzt.
Kann es auch sein, dass die Menschen, die Sie rufen, oft selber tatsächlich schon an einem Punkt sind, wo sie bereit sind, auch an sich zu arbeiten? Treffen Sie auf diese Bereitschaft? Letzten Endes ist das, was rauskommt bei dem, was Sie sagen. Damit sich mit dem Pferd was ändern kann, muss der Mensch an sich arbeiten.
Genau, bei den Pferdemenschen ist das auch so, dass die an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, hier geht es nicht mehr weiter, ich will was anderes. Haben wir ganz, ganz viel, aber nicht ausschließlich, aber überwiegend. Wenn es nur um den Mensch selbst geht, dann sind die tatsächlich an einem Punkt, wo die sagen, ich will was anderes oder will was aus meinem Leben machen oder so kann es nicht mehr weitergehen, jetzt ist genug. Das gibt es ganz viel. Das ist sogar sehr weit verbreitet, was ich so erlebe.
Und auf dieser Bereitschaft fußt im Grunde ihr Erfolg. Also wenn jemand nicht an sich selber ran will, dann werden sie nichts bewirken können, oder?
Dann ist es schwer, ganz klar. Also man muss natürlich auch dazu bereit sein, wie ich das auch war, eben an sich was zu verändern, um die Veränderung im Außen zu erhalten, ganz klar. Ja. Was den Erfolg ausmacht von dem, was ich tue, sind, glaube ich, zwei Dinge. Bei den Pferden ist es so, dass ich halt gerade vor 2 Wochen in Berlin, jemand hat das schön gesagt, Timus Methode ist nicht ergebnisorientiert, sondern ist lösungsorientiert. Und bei den Pferden ist es so, mir geht es nicht um Ergebnis, sondern immer um Ursachen. Ursachen zu finden und diese zu beheben, wenn man das so will. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von dem, was ich tue mit Pferden. Und ich bin vollkommen frei von irgendwelcher Pferdeflüsterei oder Cowboy oder Horsemanship oder FN-Reitlehre oder akademische Reitlehre, sondern was für mich feststeht, sind Naturgesetze und ist die Wissenschaft. Und darauf baut das, was ich tue, auf. Das also ist in dem einen Bereich. Bei Menschen ist es so, dass ich, glaube ich, viel in die Waage legen kann aufgrund meiner Geschichte. Die beiden Unfälle, was ich so durchhabe, 15 Jahre Stillstand in Unternehmen mit einem scheiß Kollegen, das sind alles Dinge, die betreffen ganz, ganz viele. Oder nahezu jeden. Jeder hat irgendwo eine Leiche im Keller. Wir sind alle gleich.
Das, was Sie da so kühl sagen, Ihr Tun beruht nur auf Wissenschaft, das ist interessanterweise von einem alten Indianer bestätigt worden, mit dem Sie sich unterhalten haben. Der hat zu Ihnen gesagt, behandle das Pferd als Pferd und es wird alles tun, was du möchtest.
Genau.
Also versteh, wie ein Pferd funktioniert und fühl dich ein, geh auf diese Logik ein, sei ein überzeugendes, beruhigendes, sicherheitgebendes Alpha-Tier Und das sind Sie inzwischen geworden. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Timo Amoruso. Was ist Ihr nächstes Projekt? Sie sind lange aus dieser furchtbaren Arbeitsstellung als technischer Zeichner raus.
Genau.
Der wird schwer gestaunt haben damals, dieser Mann.
Ja, ja, auch heute noch.
Und jetzt sind Sie seit Jahren einer der erfolgreichsten, muss man wohl sagen, Pferdemediatoren der Welt.
Genau.
Wie geht's bei Ihnen weiter?
Genau, das nächste Projekt ist, wir sind gerade in der Planung für unser Pferdemediations- und Leistungszentrum im, ich bin in Hesse, im Frankfurter Raum. Das geht so in das letzte Viertel der Planung. Und der Spatenstich ist hoffentlich jetzt dann im Frühjahr. Eben unser Pferdezentrum. Dann arbeiten wir parallel mit dem Hessischen Rundfunk noch an einer Sache, die dann hoffentlich im Herbst auch startet. Genau, das sind so ein paar unserer ganzen Projekte.
Herzlichen Dank. Alles Gute.
Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.